Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung hören wir auf Römer 12, die Verse 1 bis 11. Römer 12, 1 bis 11. Da schreibt der Apostel Paulus an die Geschwister, an die Heiligen, an die Gemeinde in Rom: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als Einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben, gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe im Dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Soweit die Verse aus Römer 12. Wir erheben uns zum Gebet. Treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass wir auch in diesem Gottesdienst wissen dürfen, du bist mitten unter uns, du hältst segnend, bewahrend deine Hände um uns, hast deine heiligen Engel aufgestellt, um uns, unsere Gemeinde, vor dem Bösen zu bewahren. Und darum wollen wir dich immer wieder aufs Neue bitten, dass du alles Böse fernhältst und wo es sich immer wieder versucht einzuschleichen, es auch wieder hinaustust, dass du auch unsere Herzen immer wieder prüfst und wir es von dir prüfen lassen, dass wir in der rechten Gesinnung vor dir und miteinander leben. Dazu lass auch diesen Gottesdienst dienen. Wir befehlen dir all die Geschwister zu Hause an, Herr. Lass du sie mit uns zusammen gesegnet sein. Und dein Wort möge unsere Herzen treffen, uns verändern, wo es notwendig ist, uns in der Liebe immer mehr zusammenführen und zusammenhalten. Ja, wir loben und preisen dich, Herr, für alle Bewahrung, auch in diesen vergangenen Monaten. Danken dir, dass jetzt auch dieser juristische Kampf gegen unsere Gemeinde eingestellt ist. Danken dir, dass du auch doch viele Kräfte wieder bereits neu dazugeführt hast, dass vieles wieder ganz neu angepackt werden kann, wieder in geordnete Bahnen kommt nach den Turbulenzen der vergangenen Monate. Und so dürfen wir dein gnädiges Walten in unserer Gemeinde, über unsere Gemeinde sehen und loben und preisen dich, dass du auch weiterhin schützend, bewahrend, stärkend deine Hände um uns halten wirst. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Stellt euch vor, es ist Gottesdienst und keiner darf hin. Die Glocken läuten, die Kerzen auf dem Altar sind angezündet, die Organistin hat die Noten aufgeschlagen fürs festliche Vorspiel, der Prediger steht mit vorbereiteter Predigt auf der Kanzel, aber keiner darf rein. Nicht antichristliche Kräfte blockieren den Eingang, auch nicht Corona-Maßnahmen verhindern den Zutritt. Nein, Gott selbst steht vor der Tür. Gott selbst hält den Menschen, die zum Gottesdienst kommen, entgegen, was wir heute als Predigttext hören, nämlich Amos 5, die Verse 21 bis 24. Amos 5, 21 bis 24, da lesen wir, mit welchen Worten der Herr aus dem Mund seines Propheten Amos denen, die sich da zum Gottesdienst versammeln und versammeln wollen, entgegentritt. Er sagt, ich hasse, ich verachte eure Feste. Ich mag eure Festversammlungen nicht riechen. Wenn ihr mir auch euer Brandopfer und Speisopfer darbringt, so habe ich doch kein Wohlgefallen daran. Und das Dankopfer von euren Mastkälbern schaue ich gar nicht an. Tu nur hinweg von mir den Lärm, Luther hat übersetzt, das Geplärr deiner Lieder, und ein Harfenspiel mag ich nicht hören. Es soll aber das Recht einherfluten wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein unversiegbarer Strom. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Geschwister, Gott ruft den Menschen, die sich da in Bethel zum Gottesdienst versammeln wollen, gewissermaßen zu: Geht nach Hause, werft eure Gesangbücher in den Müll, nehmt euer Opfer wieder mit, kauft euch eine Pizza dafür, stellt eure Bibeln wieder ins Regal, wo sie die ganze Woche unberührt gestanden hat. Wenn er sie nur heute in die Hand nimmt, dann reißt es das auch nicht raus. Es ist Gottesdienst und Gott schließt gewissermaßen selbst die Tür zu. So ähnlich war es, als Amos am damaligen Staatsheiligtum in Bethel auftrat. Es muss ziemlich genau ums Jahr 762 vor Christus gewesen sein, 2 Jahre vor dem großen Erdbeben, benennt Amos 1, Vers 1 die Zeit. Archäologen haben bei Ausgrabungen in Samaria und Umgebung Zeugnisse eines gewaltigen Erdbebens gefunden, das um 760 vor Christus stattgefunden hat. Es muss ein spannender, ja dramatischer Moment gewesen sein, als Amos so im Auftrag des Herrn die Stimme erhebt. Bethel ist auch nicht irgendein Ort. An diesem Ort in Bethel war ja der allmächtige Gott rund 1000 Jahre zuvor dem Jakob begegnet, im Traum von der Himmelsleiter. Hier hatte Jakob einen Gedenkstein errichtet in Erinnerung an diese Begegnung mit dem Herrn und er hatte diesen Gedenkstein gesalbt und diesem Ort den Namen gegeben, Bethel, zu Deutsch Haus Gottes. Ein Ort, an dem Gott wohnt, gewissermaßen ein Ort der Zuwendung Gottes zu uns Menschen. Aber Israel hatte sich von seinem Gott abgewandt. Der Ort des Heils war zum Ort des Gräuels geworden. Jerobeam der Erste hatte dort schon etwa 250 Jahre vor Amos ein goldenes Kalb aufstellen lassen. Er wollte mit dem selbst geschaffenen Heiligtum das Volk abhalten, zum Tempel Gottes nach Jerusalem zu ziehen. Wir wissen ja, nach Salomo, der leider durch seine Vielweiberei und Götzendienst, den er in Israel in diesem Zusammenhang eingeführt hatte, einen sehr schlechten Lebensausgang genommen hat und der Herr deshalb das Reich zu großen Teilen vom Haus David genommen hat. Und Jerobeam der Erste hat die 10 Nordstämme abgespalten, übrig blieb das Südreich Juda nur noch mit den beiden Stämmen Juda und Benjamin. Und jetzt hat Jerobeam natürlich messerscharf geschlossen, eigentlich durfte man nach den Ordnungen Gottes ja nur in Jerusalem anbeten. Wenn nun aber seine Leute aus den 10 Nordstämmen auch jedes Jahr mindestens ein oder mehrere Male zu den großen Festen nach Jerusalem pilgern, dann behält Jerusalem und damit das Südreich auch für die Leute seines Nordreichs eine immense Bedeutung. Und um das zu verhindern, hat er gegen Gottes klare Weisung im Nordreich 2 Heiligtümer mindestens errichtet und das Bedeutendere davon in Bethel. gegen Gottes klares Wort. Und so war Bethel zum bedeutendsten Heiligtum des Nordreichs geworden. Und der Herr kündigt deshalb in Vers 5 an, Bethel, das Haus Gottes, wird zum Haus des Unheils werden. Es geht bei diesen Versen übrigens nicht, wie oft behauptet wird, um eine grundsätzliche Kritik an den Opfern. Es gibt viele Theologen, Ausleger, die behaupten, anhand dieser Verse, aber auch ähnlicher Parallelstellen bei anderen Propheten, dass Gott in Wirklichkeit die ganzen Opfer gar nicht gewollt hätte, dass alle Opfer dem Herrn ein Greuel gewesen wären. Das wäre natürlich absurd, ist in sich massivst bibelkritisch, denn der Herr selbst hat ja diese Opfer geboten und angeordnet. Es geht nicht um das Verbot der Opfer an sich. Die Kritik richtet sich vielmehr gegen eine äußere Scheinfrömmigkeit, der die rechte geistliche Gesinnung fehlt. Und deshalb haben wir als Gegenstück die ersten Verse aus Römer 12 in der Lesung gehört, wo uns gesagt wird, was ein rechter Gottesdienst, ein rechtes Opfer für den Herrn ist. Die äußeren Opfer haben auch im Alten Bund nur insofern vor Gott irgendwelche Bedeutung, als sie Ausdruck der entsprechenden Herzenseinstellung sind. Sehen wir übrigens schon beim Opfer von Kain und Abel. Es wird in der Auslegung immer wieder verzweifelt versucht, beim Opfer des Kain irgendwelche äußeren Mängel festzustellen. Neulich habe ich, glaube ich, in einer Andacht gelesen, der Herr habe es nicht angenommen, weil es ein unblutiges Opfer war. Kann ich so nicht sehen. Ich habe extra nochmal in der Bibel nachgeschlagen, das hebräische Wort hier, Minha, bedeutet einfach Geschenk und Abgabe. Es ist kein Sünd- oder Versöhnungsopfer, bei dem Blut fließen müsste. Nein, es ist eine Art Dank- und Lobopfer, ein Geschenk dessen, der dieses Opfer bringt an den allmächtigen Gott. Und dass Kain, der Ackerbauer, von den Früchten seiner Arbeit dem Herrn ein Lobopfer bringt, denke ich, ist das absolut Nächstliegende. Am Opfer liegt's nicht. Manche vermuten auch, Kain habe quasi minderwertige Erträge des Feldes dem Herrn gebracht als Opfer und das Bessere für sich behalten. Auch dafür gibt die Bibel keinen Hinweis. Es geht schlicht um die Herzenseinstellung. Und das zeigt der Text dann bei Kain und Abel im weiteren Verlauf ganz deutlich. Das Opfer ist äußerlich völlig in Ordnung, aber das Herz des Kain nicht. Und das sehen wir daran, dass er sofort zornig wird, als er sieht, dass der Herr sein Opfer nicht annimmt. Hätte seine Herzenseinstellung gestimmt und er sieht, der Herr nimmt aus irgendeinem Grund mein Opfer nicht an, dann hätte er sich an die Brust geschlagen und hätte sich gefragt, Herr, was habe ich falsch gemacht, dass du mein Opfer nicht annimmst? Aber das tut er nicht, sondern er schlägt seinen Bruder tot. Und daran sehen wir ganz deutlich, nicht das Opfer war das Problem, die Herzenseinstellung war es. Das wertvollste Opfer, der formal korrekteste Gottesdienst ist völlig wertlos, wenn die Herzenseinstellung nicht stimmt. Und das gilt auch für alle frommen Werke, für alle Arbeit im Reich Gottes bis heute. Wir können uns noch so abstrempeln, die Ärmel hochkrempeln bis über die Schulter, die Beine ausreißen, nicht nur zwei, sondern vier oder sechs, im vermeintlichen Dienst für den Herrn. Es ist kein Dienst für den Herrn, wenn die Herzenseinstellung nicht stimmt. Und weil die Herzenshaltung in Israel nicht gestimmt hat, deshalb sagt der Herr, ich mag das Geplärr eurer Lieder nicht mehr hören. Das war kein Urteil über die musikalische Qualität. Die mögen astrein gesungen haben. Aber das Herz hat nicht gestimmt. Und Vers 21, gleich der erste Vers, den wir gehört haben, liebe Geschwister, der ist unglaublich hart. Ich hasse, sagt der Herr. Das heißt wirklich mit hassen, mit Hass verfolgen, also nicht nur ein negatives Gefühl gegenüber dieser Sache, sondern ein wirklich negatives Ablehnen in entschärfster Weise, verabscheuen. Und dann quasi nochmal dazu, ich verachte. Anderer Begriff, aber nochmal mit einer ganz ähnlichen Bedeutung, ganz aktiv, zurückstoßen, verwerfen eure Feste und mag eure Festversammlungen nicht riechen. Wir sollen doch mit unserem Leben und unseren Gottesdiensten dem Herrn ein Wohlgeruch sein. Der Herr aber sagt hier dem Volk Israel, ihr seid nur mit eurem Treiben nur noch ein übler Gestank. Die Reaktion der Masse ist uns nicht bekannt. Das Einzige, was die Bibel jetzt berichtet, ist die Reaktion des obersten Priesters zu Bethel, des Amasja. Das lesen wir Vers Kapitel 7, 10 folgende. Der sagt zu Amos, ganz wichtig, dass wir da genau hinhören, Weissage nicht mehr zu Bethel. Klares Verbot. Redeverbot für Jeremia, den Boten des Herrn. Und jetzt kommt die Begründung. Denn es ist des Königs Heiligtum und des Königreichs Haus. Liebe Geschwister, fällt uns was auf? Unsere Sprache verrät uns. Wie wir reden, zeigt, wie wir denken. Die Begründung des Amasja ist hochinteressant und geistlich glasklar. Sie bringt ganz präzis auf den Punkt, wo der Missstand in Bethel liegt. Ich gehe mal davon aus, dass dem Amasja gar nicht klar war, wie treffend er die Sache auf den Punkt gebracht hat. Er sagt, es ist das Königsheiligtum und es ist das Königreichshaus. Wenn es ein wirkliches Heiligtum wäre, dann wäre es Gottes Heiligtum und dann wäre es das Haus des Herrn. Aber merkt doch, was damit ausgesagt wird. Gott, der Herr, Jahwe, der hat hier nichts mehr zu suchen. Der hat hier nichts zu melden. Hier sagt der König, wo es lang geht. Der Herr wurde entthront. Es ist das Königshaus, Heiligtum und das Königreichshaus. Und so finden in Bethel zwar gewaltige Gottesdienste statt, denen äußerlich vermutlich nicht das Allergeringste gefehlt hat, aber ohne Gott. Ob sich folgende Geschichte tatsächlich so ereignet hat, weiß ich nicht. Ein Farbiger wünschte, in eine New Yorker Gemeinde aufgenommen zu werden. Der Pfarrer war etwas reserviert und zurückhaltend. Tja, sagt er, da bin ich mir nicht sicher, ob es unseren Gemeindegliedern recht sein würde. Ich schlage vor, Sie gehen erstmal nach Hause, beten darüber und warten ab, was Ihnen der Allmächtige dazu zu sagen hat. Einige Tage später kommt der Farbige wieder. Herr Pfarrer, ich habe Ihren Rat befolgt. Ich habe mit dem Allmächtigen über die Sache gesprochen. Er sagte zu mir, bedenke, dass es wirklich eine sehr exklusive Gemeinde ist. Du wirst wahrscheinlich nicht hineinkommen. Ich selbst versuche das schon seit vielen Jahren, aber ich habe es bisher nicht geschafft. Liebe Geschwister, äußere Frömmigkeit bei noch so viel Einsatz für den Herrn kann meilenweit entfernt sein von einem echten Leben mit Gott. Denken wir an 1. Korinther 13, sagt Paulus, und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe, wenn ich meinen Leib brennen ließe und hätte der Liebe nicht, tönend Erz, klingende Schelle, nichts wert. Oft hat der Herr sein Volk gewarnt. Er hat es immer wieder zur Umkehr gerufen. Gerade in den Versen vorher, in diesem Kapitel, dreimal, Amos 5, Vers 4, sucht mich, sagt er, sucht mich, so werdet ihr leben. Zwei Verse später, Amos 5, 6, sucht den Herrn, so werdet ihr leben. Amos 5, 14 folgender, sucht das Gute und nicht das Böse. Was für ein Wort auch in unsere Zeit hinein. Sucht das Gute und nicht das Böse. Damit er lebt, dann wird der Herr, der Gott der Heerscharen, so mit euch sein, wie ihr es immer sagt. Hasst das Böse und liebt das Gute und gebt dem Recht seinen Platz im Tor. Mahnungen, die bis heute von jedem Volk gehört und bedacht werden sollten, das unter dem Segen und nicht unter dem Gericht Gottes leben will. Beten wir, dass sich das auch die Verantwortlichen in unserem Land sagen lassen und natürlich auch das Volk, denn bekanntlich hat ein Volk in der Regel die Regierung, die es verdient. Die Regierung, die der Herr einem Volk gibt zum Segen oder zum Gericht, da sollten sich auch, ich habe nichts gegen Demonstranten, ich habe auch gar nichts gegen die Bauerndemos. Ich finde sie gut und nützlich und hoffe und bete dafür, dass sie in guten und friedlichen, konstruktiven Bahnen verlaufen. Und glaubt nicht alles, was da in den Medien drüber berichtet wird, über den angeblichen Wutmob. Aber alle Demos dieser Welt, und weil sie noch so gut und noch so friedlich und noch so ehrlich und gemeint, ohne eine Umkehr unseres Volkes zum lebendigen Gott, werden sie die Not nicht wenden. Ein Volk hat die Regierung, die es vor Gott verdient, keine andere. Diese Mahnungen, auch diese Rufe zur Umkehr, sucht mich, so werdet ihr Leben zeigen, es geht um Leben und Tod. Wer den Herrn sucht, der wird leben. Wer das Gute sucht und das Böse hasst, wer dem Recht seinen Platz einräumt. Liebe Geschwister, was für eine Aussage auch im Blick auf die Entwicklungen in unserem Land, muss ich nicht mehr dazu sagen. Wer dem Recht seinen Platz einräumt. Da und dort geschieht's noch. Wir haben selber in den vergangenen Monaten erlebt, ohne Gerichte bestochen und ohne Richter eingekauft zu haben. Da und dort funktioniert es noch und da dürfen wir von Herzen dem Herrn dankbar sein. Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass der Sünder umkehrt und lebt. Aber es ist an dieser Stelle der letzte Ruf Gottes zur Umkehr. Wir sehen mit Erschrecken, wenn wir diese Verse lesen und diesen ganzen Amos zur Kenntnis nehmen, wie taub das Volk Gottes werden kann. Wie viele Rufe zur Umkehr hat es verhallen lassen. Unsere Geschichte, es ist dann nicht mehr weit. Wir sind, wie gesagt, etwa beim Jahr 762 vor Christus, 30, 40 Jahre später war es rum. 733 kam der erste große Feldzug der Assyrer gegen Israel, der bereits große Teile der 10 Nordstämme verschleppt hat. 722, 40 Jahre später, der zweite. Und dann war es aus und ratz und fatz vorbei mit den 10 Nordstämmen und mit dem größten Teil der beiden Südstämme auch. Und die wurden verschleppt und wo die alle miteinander verblieben sind, weiß seit über 2.500 Jahren außer dem Herrn niemand so genau. Also wir sehen, die sind ganz dicht dran am endgültigen Gericht Gottes. Erschreckend, wie taub ein Volk werden kann. Immun geworden sind sie gegen das Wort Gottes, gegen seine Mahnungen und Warnungen. Sie haben sich so sehr an ein gotteslästerliches Leben gewöhnt, dass es ihnen gar nicht mehr auffällt. Es wird ihnen gar nicht mehr bewusst. Und um zu verhindern, dass es noch irgendjemandem bewusst werden könnte, verbieten sie den Propheten Gottes, die sie daran erinnern, das Wort. Auch hierzu, liebe Geschwister, erschreckende Parallelen zur heutigen Zeit. Ich habe dieser Tage gelesen, dass in Frankreich in erster Lesung ein Gesetz verabschiedet wurde, das jede Kritik an sogenannten mRNA, also modifizierter RNA, die wir von den Corona-Spritzen kennen, in Zukunft mit bis zu 3 Jahren Haft und 45.000 Euro Geldstrafe geahndet werden soll. Und wir erleben ähnliche Entwicklungen ja auch, wenn noch nicht ganz so dramatisch, in unserem Land. Wer irgendetwas zu sagen wagt, was die Mächtigen und Herrschenden nicht hören wollen, der wird mehr und mehr kriminalisiert. Jede mahnende Stimme soll mundtot gemacht werden. So wird ein Volk, so wird eine Kirche, so wird eine Gemeinde reif zum Gericht. Das ist ja auch das Thema der Predigt, reif zum Gericht oder reif zum Segen. Und damit kommen wir zum zweiten Teil der Predigt. Wie aber sieht ein Volk aus, wie sieht eine Gemeinde aus, die nicht reif ist zum Gericht, sondern reif zum Segen? Wir wollen uns ja auch und nicht nur auch, sondern vor allem dem Positiven zuwenden, nachdem wir das Negative gehört haben. Was sagt der Herr durch seinen Propheten Amos? Was bringt die Wende? Sucht den Herrn. Sucht den Herrn, so werdet ihr leben. Ein Volk reif zum Segen, eine Gemeinde reif zum Segen ist eine Gemeinde, die den Herrn sucht, die auf den Herrn hört. Ein Volk, das täglich im Geist der Buße lebt. Aber wisst ihr, da geht mir gerade durch den Kopf. Nicht ohne Grund hat man vor Jahren den Buß- und Bettag gestrichen. Man will nicht mehr in der Buße leben. Auch diese Taten zeigen es ja, geben Richtungen vor. Man will sich vom Herrn nicht mehr zurechtbringen lassen. Dabei wäre genau das der Segen, der Weg des Segens, das wir uns vom Herrn zurechtbringen lassen, wo es nicht stimmt. Sucht das Gute, hasst das Böse. Dann wird der Herr, Jahwe, der Gott der Heerscharen, so mit euch sein, wie ihr es immer sagt. Israel steht ja mächtigen Feinden gegenüber. Im Norden hat sich längst diese Großmacht Assyrien aufgebaut, als ein die Existenz Israels bedrohender Feind. Nicht ohne Grund, sagt der Herr, stellt er sich hier vor als der Gott der Heerscharen, der himmlischen Heerscharen, vor denen jedes irdische Heer vollkommen machtlos ist. Wenn sie mit rechten Herzenshaltung auf den Wegen Gottes wären, dann müssten sie vor ihren Feinden keine Angst haben, denn dann wird der Herr bei ihnen sein und sie bewahren. Bei Amos haben wir gehört, was ein Opfer ist, das dem Herrn nicht gefällt, sondern seine Abscheu erregt. Zum Kontrast haben wir die ersten Verse aus Römer 12 gehört. Dort sagt Paulus, was ein Opfer ist, das dem Herrn gefällt. Dass ein Leben und eine Gemeinde und ein Volk reif werden lässt zum Segen. Zu diesem rechten Gottesdienst, wenn wir uns jetzt noch Römer 12 anschauen im Vergleich zu Amos 5, gehört Römer 12, Vers 2, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Damit ist nicht die Welt im Allgemeinen, sondern die gottlose Welt gemeint. Christen unterscheiden sich von der gottlosen Welt wie das Licht von der Finsternis. Müssen sie, ganz einfach, sie sollen ja Wegweiser sein. Ein Wegweiser kann seinen Zweck, deswegen sind die normalerweise auch relativ signalfarben gestaltet, nur erfüllen, wenn er weithin sichtbar ist. Wenn ein Wegweiser in Tarnfarben der Umgebung angeglichen ist, wird er nicht wahrgenommen und kann seine Funktion nicht erfüllen. Deshalb muss sich die Gemeinde Jesu, um Wegweiser zu sein, klar und deutlich erkennbar, auch quasi für den Blinden noch erkennbar, von der Welt, von der gottlosen Welt unterscheiden. Nur in einem Punkt, liebe Geschwister, sollen wir kein Wegweiser sein. Wisst ihr, in welchem? Es gibt eine böse Scherzfrage, die lautet, was ist der Unterschied zwischen einem Pfarrer und einem Wegweiser? Antwort, keiner. Beide weisen den Weg und gehen ihn nicht. Wie gesagt, eine böse Scherzfrage, in manchen Fällen trifft sie wahrscheinlich leider zu. In diesem Punkt sollen wir keine Wegweiser sein. Wir sollen den Weg nicht nur weisen, in aller Deutlichkeit, wir sollen ihn vom Geist Gottes geleitet auch unübersehbar selbst gehen. Wodurch heben sich Christen von der gottlosen Welt ab? Sie ordnen sich ihrem Herrn unter. Den Kontrast sehen wir Amos 5, des Königs. Das Heiligtum des Königreichshaus, Auflehnung gegen Gott. Dort, wo der Weg des Segens eingeschlagen ist, wo ein Volk, eine Gemeinde reif wird zum Gericht, zum Segen, ordnet sie sich ihrem Herrn unter. Und wenn das der Fall ist, liebe Geschwister, dann wird das Leben eines Gotteskindes wie von selbst ganz anders. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wir haben deshalb auch schon vor der Predigt ein Lied zum Stichwort Segen gesungen, werden es nach der Predigt nochmal tun. Und ich sage immer wieder in diesem Zusammenhang, fast noch wichtiger als das, was gesagt wird, ist meistens das, was nicht gesagt wird. Und Jesus sagt nicht, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers herausgepresst werden. Wir müssen nicht mit Gewalt pressen. Die Ströme lebendigen Wassers fließen durch den Heiligen Geist und die Gnade Gottes ganz von selbst. wenn wir wie die Rebe mit dem Weinstock fest und lebendig verbunden sind. Jesus sagt auch nicht, wer sich ohne Unterlass anstrengt. Das wäre die Irrlehre aus Goethes Faust. Dort verkünden drei allerdings falsche Engel, bekanntes Zitat, mancher wird es schon gehört haben, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Wer immer strebend sich bemüht, genau das sagt Jesus nicht. Er sagt, wer an mich glaubt, wer mir vertraut, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wir brauchen nur zu vertrauen. Mehr müssen wir nicht. Alles andere kommt dann durch den Geist Gottes gewirkt wie von selbst. Das ist auch an dieser Stelle, wenn wir auf den Segen schauen, ganz wichtig, wie von selbst. Wir müssen und können nichts erzwingen. Römer 15, 5 habe ich schon erwähnt. Die Rebe bringt ganz von selbst Frucht. Der Weinberger muss nicht jeden Tag mindestens einmal seinen ganzen Weinberg, die Rebstöcke auf- und ablaufen und jeder einzelnen Rebe einbläuen, du musst aber reichlich Frucht bringen. Ein Hühnerhalter muss auch nicht täglich in seinen Hühnerhof gehen und den Hühnern sagen, ihr müsst aber fleißig Eier legen. Nein, die bekommen jeden Tag gutes Futter, die werden liebevoll versorgt, der Hühnerhalter redet auch im Idealfall liebevoll mit seinen Hühnchen und dann legen die ganz von selbst reichlich Eier, ihrer Rasse entsprechend. Die einen mehr, die anderen weniger, die anderen größere, die anderen kleiner, die einen auch im Winter, die anderen nur im Sommer. Jede ihrer Veranlagung entsprechend, aber ganz von selbst. In Römer 12, Vers 3 gibt Paulus dazu noch einen weiteren wichtigen Hinweis. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand höher von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, wie Gott einem jeglichen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Liebe Geschwister, Mäßigung ist auch ein ganz entscheidendes geistliches Kennzeichen. Bruder Willi Baumgärtner hat am letzten Sonntag auch schon darauf hingewiesen, kurz im Zusammenhang mit 2. Timotheus 1,7, wo es heißt, Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wörtlich steht hier das griechische Wort Sophronismo. Zucht, Selbstbeherrschung, Mäßigung, eigentlich zusammengesetzt aus Saos, Sos, gesund und Phren, denken, dann Sophron und dann die verschiedenen Abwandlungen davon. Also eigentlich geht es um ein gesundes Denken. Und dann im übertragenen Sinne, was ist gesund? Bescheiden, Selbstbeherrschung, das ist gesund. Eigentlich gesund. Maßlosigkeit ist ungesund, Unbescheidenheit ein Kennzeichen dieser Welt. Dachte bei der Vorbereitung an Ludwig XIV. Maßloser geht's nicht. Ludwig XIV. Mit seinem berühmten Satz, der Ausdruck absolutistischer Maßlosigkeit, der Staat bin ich. Da sitzt so ein Männlein, der eine riesen Perücke braucht und hohe Schuhe, damit man überhaupt sieht, wie bedeutend er ist, weil er an sich selber relativ unbedeutend war von Gestalt, muss sich aufblustern und wichtig machen und stellt dann in absolutistischer Maßlosigkeit fest, der Staat bin ich. Ein Satz menschenverachtender Maßlosigkeit. Liebe Geschwister, wenn heute Kritik an den Herrschenden als verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates verfolgt wird, offenbart sich genau dieses absolutistische Denken menschenverachtender Maßlosigkeit. Da meinen ein paar Politiker wie Ludwig XIV. Vor ein paar hundert Jahren, der Staat bin ich. Wer mich kritisiert, greift den Staat an. Das ist die zwingende Logik, die dahinter steckt. Anders kann man es nicht begründen. Und befindet sich im denkbar schärfsten Gegensatz zur Demokratie und zur verfassungsmäßigen Ordnung unseres Staates. Man kann da nur entsetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Oder denken wir Stichwort Klimawandel. Maßlosigkeit. Als ob der Mensch, insbesondere ein paar deutsche Grüne, das Weltklima retten könnten. Genderwahn. als ob der Mensch die göttliche Schöpfungsordnung aus den Angeln heben könnte. Sie können sowohl am Klima versuchen rumzupfuschen, wie auch an den Geschlechtern, aber es wird nichts als Pfusch dabei rauskommen. Genau diese Maßlosigkeit des Denkens, die wir hier sehen, der Selbstüberschätzung darf aber in der Gemeinde Jesu keinen Platz haben. Sie ist ein Kennzeichen der gottlosen Welt, nicht der Gemeinde Jesu. Und deshalb mahnt Paulus, dass niemand höher von sich halte, als sich's gebührt zu halten. Und dazu tritt dann ganz wichtig noch Vers 10 hinzu, die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Liebe Geschwister, das ist für den Fortbestand und den Segen einer Gemeinde von alles entscheidender Bedeutung. Eine gute Gemeinde wird von zwei Säulen getragen. Erstens von einer klaren, messerscharfen, bibeltreuen Linie. Und zweitens von einem Umgang miteinander in Liebe, gegenseitiger Wertschätzung und Barmherzigkeit. Wertschätzung wäre übrigens der bessere wörtliche Ausdruck anstatt Ehrerbietung. Das Wort, das hinter Ehre steht, heißt eigentlich schätzen. Das heißt, ich schätze den Wert eines Gegenstands oder eines Menschen und dann begegne ich ihm entsprechend. Entsprechend dem Maß des Wertes, dem ich ihm zumesse. Wertschätzung. Liebe Geschwister, das ist auch für die Zukunft unserer Gemeinde von allerhöchster Wichtigkeit. Ihr wisst schon, ich sage euch nichts Neues, ich selbst werde ab Sommer, so der Herr will, und ich es erleben darf, in Rente sein. Und dann werde ich in dem Maß, in dem es sich als sinnvoll, möglich und nötig erweist, auch gerne weiter der Gemeinde zur Seite stehen und Verkündigungsdienste wahrnehmen. Die letzteren, die Verkündigungsdienste, sind auch schon bis zum Ende des Jahres entsprechend eingeplant. Aber es ist keine Frage, dass irgendwann in der weiteren Zukunft, wenn nicht vorher die Entrückung stattfindet, andere Brüder mehr und mehr in die Verantwortung für die Gemeinde eintreten müssen. Im Idealfall schenkt der Herr zeitnah einen Hirten, der diese genannten Gaben mitbringt. Und das ist die Frage, deshalb spreche ich es auch hier an, ist mir in dieser Sache nochmal durch den Kopf gegangen, reif zum Segen. Wie kann eine Gemeinde reif zum Segen sein? Hat mich die letzten Monate und Jahre intensiv beschäftigt und natürlich umso mehr, als das Datum meines Rentenstands heranrückt. Ich bin allerbester Zuversicht, dass der Herr einen weiteren guten und gesegneten Weg mit der Gemeinde hat. Er hat sie, davon bin ich fest überzeugt, nicht durch die heftigen und existenzbedrohenden Kämpfe der vergangenen Monate hindurch getragen und bewahrt, um sie irgendwann in nächster Zeit den Bach runtergehen zu lassen. Ich bin bester Zuversicht, so wie er sie in diesen Angriffen bewahrt hat, so wird er sie auch in weiteren Angriffen bewahren, ganz egal von welcher Seite sie kommen. Wenn die Gemeinde auf seinen Wegen bleibt, auf den Wegen des Segens. Und dazu ist mir in den vergangenen Wochen und Monaten auch im Blick auf die Gemeindeleitung und einen möglichen Nachfolger immer deutlicher hervorgetreten, worauf es im Kern wirklich ankommt. Und das sind diese beiden genannten Punkte. Eine klare biblische Linie in der Verkündigung und Gemeindeleitung, umgesetzt im Geist der Liebe, der Wertschätzung und der Sanftmut. Beides muss zusammenkommen. Ich bin kein Schmied, aber ich denke, dass das Bild der Beschaffenheit des Stahls für ein Messer oder ein Schwert hier sehr gut passt. Ist der Stahl zu hart? Im übertragenen Sinne ist zwar die biblisch klare Linie da, aber der Geist der Liebe, der Wertschätzung und der Sanftmut nicht auch in entsprechendem Gewicht, dann wird der Stahl brüchig. Je härter der Stahl ist, umso schärfer kann er geschliffen werden, umso länger hält er auch die Schärfe, aber er bricht auch umso leichter und die Klinge wird schattig. Umgekehrt, ist der Stahl zu weich, ist zwar der Geist der Liebe, der Wertschätzung und der Sanftmut im großen Maße da, aber die klare biblische Linie in der Verkündigung und Gemeindeleitung wird vernachlässigt, dann wird das Schwert nicht nur irgendwann mal stumpf. Je weicher der Stahl, umso weniger scharf kann es überhaupt geschliffen werden und umso schneller verliert es auch wieder seine Schärfe. Er verbiegt sich auch und mit einem krummen Messer kann man nicht mehr gerade schneiden. Es fehlt die notwendige Festigkeit. Deshalb ist wichtig, dass beides in erforderlichem Maße und Gleichgewicht zusammenkommt. Härte, Strenge, Klarheit, biblische Richtlinie und die Weichheit der Liebe und der Sanftmut, die sich des Schwachen erbarmt, ihn auf die Arme nimmt, das Verlorene und Verirrte sucht und auch wieder zurückführt, mit den Sünden der anderen Barmherzigkeit hat und so weiter. Betet, dass unsere Gemeinde auch in Zukunft bis zum Tag der Entrückung von solchen Brüdern geleitet wird, dass der Herr sie in erforderlichem Maße erhält und zur Verfügung stellt. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, treuer himmlischer Gott und Vater, dann wollen wir selber auch jeder von uns, wir als Gemeinde, jeder Einzelne persönlich für sich, in uns gehen und uns fragen, Herr, wo ist bei uns etwas, das von dir zurechtgebracht werden muss, dass diese Ströme des Segens in unserem Leben hindern könnte, in unserer Gemeinde. Wir sehen im Blick auf unser Volk, Herr, und sehen so vieles, was da aus dem Ruder gelaufen ist und wollen dich auch da bitten, dass du doch auch hier wieder einen Geist der Buße und der Umkehr schenken kannst. Nicht nur bei den Verantwortlichen, sondern auch in der breiten Masse unseres Volkes, dass doch die Menschen erkennen, nur wer dich sucht, der wird leben. Denn nur du bist das Leben, nur in dir und bei dir ist Leben. In der Trennung von dir ist Tod. Und wir sehen es in erschreckender Weise, wie dann die Menschenverachtung um sich greift und Andersdenkende einfach wie Vieh niedergetreten und platt gemacht wird, wie Hass und Hetze gegen Andersdenkende aufblüht. Die Beispiele sind so viele, Herr, wir können dich nur bitten, erbarm dich und schenke du einen Geist der Buße in unser Herz, in unsere Gemeinde, in unserem Volk und Vaterland, Herr. Ja, und wir dürfen dir aber auch wirklich von Herzen dankbar sein für alles, was wir erlebt und erfahren haben. Du hast durch den Amos dem Volk sagen lassen, dass du der Gott der Heerscharen an der Seite derer bist, die zu dir gehören, die das Gute suchen und lieben und das Böse hassen. Es gilt auch für diese Tage, Herr. Und wir wollen dich bitten, auch für die verfolgten Geschwister in den verschiedenen Orten dieser Welt, die das ganz hautnah erleben müssen, Herr, wie ihnen nach Leib und Leben, nach Gesundheit und allem getrachtet wird, dass sie durch deine starke Nähe und Gegenwart erfahren, dass sie erleben dürfen, wie du mit deiner Gegenwart sie schützend von allen Seiten umgibst, sie mit deinen heiligen Engeln umstellst und bei ihnen bist, Herr, gib ihnen Trost, Kraft und Zuversicht. Und sei du auch mit uns, mit unseren Familien, mit unseren Alten und Kranken. Herr, du weißt, was denn jeder in seiner Situation braucht, auch in der Stunde der Angefochtenheit. Und Herr, wir wissen gerade auch dann, wenn wir mit dir auf ganzem Wege, auf gutem Wege sein wollen, versucht immer wieder auch der Feind anzugreifen, wo er nur kann. Wir loben und preisen dich, dass wir ihn auch in deinem Namen kraftvoll, mit deiner Vollmacht ausgestattet, zurückweisen dürfen. Dir sei Lob und Dank dafür. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin in Frieden. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.